Ja, hallo liebe Zuschauerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauer zu einer neuen Episode von Lessons to Grow, dem Podcast für Wachstum, Leadership und Unternehmensführung. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast von meiner Lieblings-Business School beziehungsweise von meiner Alma Mater, der Henley Business School in UK. Und wer das ist zum Thema Leadership, verrate ich euch sofort nach dem Intro. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich sitze heute hier, das habe ich beim Intro noch nicht gesagt, mit meinem Lieblingsprofessor von der Henley Business School, nämlich dem lieben Bernd Vogel, der seit Jahren zum Thema Leadership und Organizational Topics forscht und lehrt. Und freue mich sehr, dass wir heute das Thema Leadership in Forschung und Praxis ein bisschen miteinander erörtern können. Bernd, vielen Dank, dass du mir heute die Ehre gibst.
Ja, sehr gerne. Freut mich, dass wir hier eine tolle Konversation haben zum Thema Wachstum und was Führung bewegen kann. Finde ich sehr spannend.
Würdest du vielleicht am Anfang ein bisschen was zu dir und deiner Rolle, deinem Werdegang vielleicht auch zur Henley Business School was einleitend sagen?
Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, ich bin Professor in Leadership hier an der Henley Business School in UK, eine der ältesten Business Schools hier im Land. Und Teil der Universität von Reading und bin seit 15 Jahren hier und leite zwei Leadership Center, einmal hier in England und einmal aber auch an unserem Standort in Südafrika, was extrem spannend ist. Ursprünglich bin ich natürlich nicht aus Großbritannien, wie man hört, sondern aus Norddeutschland, habe dann promoviert in Hannover, eine Banklehre hinter mir davor und war eine ganze Zeit auch in St. Gallen. Und ja, bewege mich eben zwischen Lehre, Forschung, Unternehmen helfen hin und her, um da letztendlich Beitrag leisten zu können, aber auch immer weiter zu lernen. Das ist ja das Spannende an unserem Beruf.
Womit wir wieder beim Thema Wachstum sind, nicht nur Unternehmenswachstum, sondern auch persönliches Wachstum. Wie bist du dann eigentlich in UK gelandet als Norddeutscher?
Ja, das, ich meine, für mich ist eben immer entscheidend, in welcher Institution bewegt man sich einfach. Und glaubt man, dass man dazu passt und kann man da seine Ideen eigentlich verwirklichen? Und die Henley Business School ist einfach eine der, wo Praxis und Forschung ganz eng verzahnt sind. Also ich sehe das immer als so ein praktisch eine zusammenhängende Idee. Das konnte man von Anfang an erkennen, kannte ich aus St. Gallen und der Universität St. Gallen. Und das war für mich unglaublich attraktiv. Und an dieser Schnittstelle arbeiten zu können, zu dürfen, mit unglaublich tollen Lernenden und Unternehmen zu arbeiten. Und wir sind eine der Business Schools, die Leadership gerne mag. Und ja, da bin ich dann eben dabei und dachte, das passt für mich sehr gut.
Ja, finde ich auch, dass ich auch den MBA bei Henley Business School gemacht habe. Und es ist eben so, das ist in der DNA von Henley. Ne? Leadership und Change, würde ich immer sagen. Ja, also wenn man irgendwo sich für diese Themen interessiert, dann ist für mich, unabhängig davon, dass ich jetzt gerade von der School komme, ist schon eine der ersten Adressen weltweit, würde ich sogar sagen. Und das finde ich spannend. Wo liegt denn im Moment dein Forschungsschwerpunkt, Bernd?
Ja, wir machen gerade ein paar spannende Sachen, das muss ich ja sagen, ja, logisch, ne? Ist natürlich spannend, ja, aber
wäre schlimm, wenn das nicht so wäre.
Zurzeit machen wir einige Sachen, was eben auch sehr gut zu unserer Konversation passt, im Bereich Führungsteams, also Senior Teams. Da gucken wir eine Studie, die wir eben in Südafrika mit Executive Committees machen. Wie funktionieren eigentlich solche Executive Committees? Was wollen die eigentlich beitragen? Aber auch, wie stressig oder wie stark ist eigentlich so ein Wachstum für sich selber da drin? Das ist ja eine Balance, da ist so ein Thema. Das zweite, was ich extrem spannend finde, so mal am Beginn, wie kann man eigentlich Führungsqualität von ganzen Unternehmen beschreiben? Einzelne sind ganz wichtig. Wenn man auf den Knopf drücken könnte, so wie man ja bei Financial Performance auch Knopf gedrückt, dann wissen wir, wo wir stehen. Wo stehen wir eigentlich mit der Führungsqualität von ganzen Unternehmen? Da sind wir am Anfang. Und dann gibt es ein paar praktische Sachen zur Führungsentwicklung. Gerade eine Studie gemacht und veröffentlicht zu, wir nennen das Leadership Knowing Doing Gap. Wir wissen so viel über Leadership, Führungskräfte wissen so viel, aber wie viel kriegt man eigentlich von dem, was man so im Kopf und zur Verfügung im Repertoire tatsächlich auf die Straße? Ne? Und da finde ich, da können wir noch viel leisten. Und das sind so ein paar Themen, die mich insbesondere mit oberen Führungskräften beschäftigen und uns hier sehr nahe gehen.
Sehr, sehr gut. Das da habe ich sofort zwei direkt Themen, wo ich einhaken will, weil das welches sehr, sehr spannend finde. Einmal die Sache Knowing Doing Gap erinnert mich an Robert Sutton von Stanford. Kann man das so ein bisschen als nochmal eine Nische innerhalb des gesamten Ansatzes sehen?
Genau, das ist eigentlich, ich habe das damals gelesen über Management insgesamt und fand das sofort einleuchtend und spannend. Haben eben geguckt, was jetzt, lassen Sie das ein bisschen enger fassen, dass wir dann für Führungskräfte nochmal und spezifisch auf die Kernführungsthemen zu gucken, warum wissen eigentlich so viel? Wir ist ja das Faszinierende für uns, wir haben das Privileg hinzugehen und eigentlich auch viele Leute aus Leuten rauszuholen, was sie schon wissen. Und wie kann man ihnen eigentlich helfen, das auf die Straße zu bringen? Das ist genau aus der eigentlich davon inspiriert und das enger zu ziehen. Und was sind die Ängste und die Befürchtungen und die Ambitionen? Aber was können, ich denke, auch gerade obere Führungskräfte eigentlich machen, damit sie ein Umfeld kreieren, wo wir viel mehr, es ist ja ein Nachhaltigkeitsproblem. Ne? Wir schmeißen alles rein und dann nutzen die das gar nicht. Also da haben wir angefangen und das ist eigentlich der erste Satz, den wir geschrieben haben.
Ja, bin ich aus der Erfahrung voll bei dir. Bei Sutton habe ich mal ein paar Vorlesungen besucht in Stanford, ist ein guter Typ so, auch sehr pragmatic, sage ich mal, und habe mich damals an und für sich auch sehr gut, sehr, sehr fasziniert, was er da so macht. Es ist natürlich auch so, gerade was du sagst, ich meine, diese Umsetzung, so meine Erfahrung, man darf eben Leadership nicht als Komplementärdisziplin oder als Komplementärkompetenz begreifen. Für mich ist das eine Core-Kompetenz. Wie siehst du das?
Das geht mir ähnlich, muss ich natürlich sagen. Ich bin da mal ziemlich klar. Ne? Wir alle Sachen, anderen Sachen sind wichtig. Marketing, Strategie, Resourcing. Wenn du dein Unternehmensergebnis verbessern möchtest, sprich erst mit dem CFO. Ne? Das ist so, aber Führung ist eben eingebettet in all diese Dinge. Ne? Die Ausrichtung, die wir haben, die Wachstumsfragen, die wir haben, sind wir eigentlich, haben wir eine gemeinsame Ausrichtung oder haben wir fünf Grüppchen in der, das sind alles die Fragen, die dahinter stehen und sich so verästeln in dem ganzen Bereich. Und deswegen ist es so entscheidend. Es ist nicht mehr oder weniger wichtig, es ist einfach sehr präsent. Und es ist ein tolles Instrument, was man einfach haben kann, wenn man es kalt betrachtet, mit dem man arbeiten kann. Und das macht spannend.
Ja, absolut. Und wie gesagt, man macht es eben nicht so nebenbei mal. Ne? Also ich bin so nach dem Motto, ich bin ja hier eigentlich Produktionsleiter und nebenbei mache ich noch so ein bisschen Leadership. Also das glaube ich, das greift zu kurz.
Das greift zu kurz und das greift eigentlich auf allen Ebenen zu kurz. Und das greift zu kurz auch, weil eigentlich die Kollegen, mit denen man arbeitet, Erwartungshaltung haben. Die wollen eigentlich Führung haben. Die wollen nicht permanent geführt werden im Sinne von Top-Down, sondern die wollen in Führung eingebunden sein, mitführen, reintreten, in Führung wieder raustreten und diesen ganzen Dynamiken beiwohnen. Natürlich mit unterschiedlichem Wirkungsgrad und Remit, aber insofern kann man sich dem nicht entziehen. Und es ist Teil wirklich eingebettet in dem, was wir tun. Und letztendlich entscheidet, wenn man eine Sache, die wir immer wieder in jedem Classroom machen, wer entscheidet eigentlich, wann man in Führung ist? Und das entscheiden immer die anderen. Das entscheidet man gar nicht selber. Ich kann mir nicht ein T-Shirt mit Visionär anziehen und sagen, heute bin ich Visionär, sondern die anderen entscheiden, ob ich Visionär bin. Und deswegen ist man sofort eigentlich da immer eingebettet in diesen Fragen.
Ja, vor allen Dingen, das finde ich sehr, sehr spannend, was du sagst, oder sehr zutreffend, dass du sagst, jeder braucht Führung. Ich sage immer, bis zum Bundeskanzler, Prime Minister oder was auch immer, jeder benötigt irgendwo eine Führung. Das ist auch nichts Verwerfliches, ne, finde ich. Denn Führung ist ja auch Orientierung und bringt einen ja selber auch weiter, finde ich. Man lernt ja auch dabei. Also man entwickelt sich, ne, durch die Führung.
Absolut. Ich denke, eine Sache, die wir schon immer machen, Jahrtausende, ist eigentlich, dass wir mit anderen Leuten Führung machen. Also ne, wir gucken immer auf die Einzelnen, aber was eigentlich passiert, ist, dass immer viele Leute eingebunden sind. Dadurch wird es ein kollektiver Prozess und dadurch lernen eigentlich alle und die Firma, klein oder groß, profitiert davon. Das hat nichts mit Verantwortung zu tun. Verantwortung ist klar geregelt. Ne, das ist eine ganz andere Frage. Und das wird oft zusammengeworfen. Das nehmt es auseinander und plötzlich haben wir ein viel breiteres Repertoire. Und die Führungskräfte an der Spitze von Unternehmen, ist faszinierend, ist immer, man kann es genau, die noch, die lernen wollen, unterscheiden sich von allen anderen. Sieht man sofort, kann man die Tür aufmachen, geht man rein, riecht man, aha, hier ist ein lernendes Führungsteam, die nicht behaupten, nur weil sie die Karriere hochgespült haben, sind sie am Ende ihrer Weisheit, permanentes Lernen.
Wie würdest du das einschätzen, prozentual von den Führungsteams, die du so gesehen hast? Wie viele sind weiterhin offen, sich weiterzuentwickeln und nicht der Meinung, dass sie schon den Heiligen Gral gefunden haben?
Ich habe da, wir machen eine Studie bald, wo man ein bisschen da reinguckt. Ich habe da keine Zahlen. Das Einzige, was ich weiß, ist, wir sind häufig davon angetan, zu gucken, wie schlechte Führungsteams führen. Und wir machen eigentlich vor allem in unserem Henley Center for Leadership Africa einen ganz spezifischen Schritt, wo ist eigentlich gute Praxis? Und wenn man damit anfängt, sieht man eigentlich, dass ganz viele sehr gut funktionierende Management-Teams gibt. Die sind aber nicht so spannend, weil da kann man sich nicht den Mund drüber zerreißen und die landen nicht in der Presse, weil die, weil, ne, das ist, aber wir haben da zum Beispiel eine Studie gemacht, haben wir sieben Executive Committees ganz spezifisch auf gute Praxis, gute Ergebnisse rausgesucht, und Lernen ist da ein Kernphänomen. So, ich habe keine Prozente, ich würde aber immer gucken, lass uns mehr auf die schauen, wo es funktioniert, von denen lernen und ein bisschen abrücken von denen, wo es nicht funktioniert, denn die müssen aber aufholen.
Ja, das war auch nochmal ein anderes Thema, was du eben angesprochen hast. Wir gucken uns Leadership-Teams an und wie die sind. Ich habe in mehreren Leadership, also noch zu meiner Managerkarriere, habe ich in mehreren Leadership-Teams gearbeitet, und ich kann mich an kein einziges erinnern, wo ich sagen würde, da war eine Kohäsion, ja, oder da war so eine Art Community, eine Gemeinsamkeit auf Projekt, auf einzelnen Projekten schon, sehr in der operativen Realität eigentlich nie. Was würdest du sagen, was sind so die Key Success Factors, dass diese Kohäsion entstehen kann, die ein wichtiger Baustein ist auch für den Gesamterfolg?
Das ist eine ganz spannende Beobachtung. Und wir in unserem Team und mit Kollegen fragen uns immer diese Frage. Und dann müssen die eigentlich ein Team sein? Kann man ja auch brutal provokativ sein. Dann müssen das nicht Einzelkämpfer sein? An den Führungsteams, Executive Committees, was immer die Sprache da ist,
Ja, genau.
die gut funktionieren und Beiträge leisten, die schaffen es eigentlich temporär zumindest immer, sich sozusagen gemeinsame Ziele, gemeinsam zu arbeiten, die Basisprozesse zu gestalten. Und das kann einerseits, wir haben Teams da drin, die sind Weltklasse im Krisenmanagement. Also das vereint die, und so das, und sobald ein bisschen das gelöst ist, löst sich da ein bisschen das auf und das Alignment funktioniert nicht mehr. Und andere schaffen das einfach darüber, dass völlig klar ist, was der Unternehmenszweck ist. Was wollen wir erreichen? Wie brechen wir es runter in Strategie? Das heißt aber auch überhaupt nicht, dass die permanent sich alle lieb haben und so weiter, sondern eine wesentliche Funktion ist, dass die sehr, sehr robuste Konversation und eine Feedback-Kultur haben. Nämlich sehr offen darüber reden können, ob wir das schaffen. Was häufig sozusagen nicht kohäsive Teams nicht haben. Die trauen sich nämlich nicht mehr, die Wahrheit zu sagen und driften immer weiter auseinander. Und das ist faszinierend. Das heißt, eigentlich Teams, die sehr, sehr harte Konversationen haben, die viel besser zusammenarbeiten, als die so oberflächlich nett zueinander sind, aber keiner greift in seinen Turf. Das Problem ist, der Kunde interessiert sich aber nicht, ob wir oben fünf verschiedene Turfs haben. Der sucht einen Prozess, ein Produkt, eine Innovation über alle hinweg. Deswegen ist das für mich so ein Phänomen. Zusammenhalt, Kohäsion, ja, nicht auf Dauer, nicht immer, aber wenn man es um die Kerndinge nicht schafft, funktioniert es nicht.
Ja, würde ich auch aus der Erfahrung heraus teilen. Ich glaube auch, dass das Team, dass die der Teamgedanke teilweise ein bisschen überschätzt wird. Also kann es auch mit verschiedenen Individuen sehr, sehr erfolgreich sein, solange du das gemeinsame Ziel hast. Und insbesondere bei meinem Vorstandsteam, wo sehr, sehr schnell klar wurde, dass die Vorstandsmitglieder den Ansatz des CEO nicht mehr teilten. Und dann wird es ganz schwer. Und dann, wenn dann auch die Feedback-Kultur, wie soll ich das mal sagen, zwar gefordert wird, aber nicht ernst genommen wird, ne? Dann kann das sehr, sehr schwierig werden, auch unter den Kollegen, ne?
Das, klar, ich meine, wir dürfen ja nicht unrealistisch sein. Das sind alles politische Arenen auch, ne? Also da sind wir nicht blauäugig, da ist viel Politik und Einfluss und Koalition. Und das ist einfach so. Da sind ja auch Leute, die extrem erfolgreich sind. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also hoffen wir jedenfalls, dass sie erfolgreich waren und deswegen in solchen Senior-Teams sitzen. Ist jetzt nicht immer der Fall.
Ja, zumindest als Individuen erfolgreich.
Genau, genau. Und dann muss dieses Umschalten kommen und zu sagen, ich bin nicht die CEO, aber eigentlich unsere Gesamtleistung macht unser Unternehmen erfolgreich. Die wahre Frage sitzt dann allerdings auch immer eine Stufe weiter, und das ist dann einfach das Board oder der Aufsichtsrat. Also ne, die sind ja dafür, haben ja wesentliche Aufgaben, und eins ist die Frage, wie ist die Qualität unseres obersten Führungsteams und sind die eigentlich dabei zu lernen, sich zusammenzuraufen, ambitioniert zu sein, gut miteinander umgehen, aber und solche Dinge. Das ist dann eben auch nicht immer so gegeben, ne, in denen. Also es ist nicht nur eine Frage intern, sondern habe ich eigentlich ein starkes Board, was das auch einfordert und sagt so. Und auch mal gesteht, dass sie vielleicht die falsche Person ausgewählt haben. Es passiert, das ist ja kein Vergehen oder es einfach kein Fit ist. Und woanders schon. Mag einfach passt woanders hervorragend, aber nicht bei uns. Wenn man an den Schrauben arbeitet, kann man schon sehr früh eigentlich eingreifen, falls das mal nicht so läuft.
Du hattest ja eben von dem Leadership Quality gesprochen und dass ihr das auch messt und so. Habt ihr dann sowas wie, in Anführungszeichen, so ein Leadership Quality Balance Sheet? Oder weiß ich, denke da auch hier an unseren Freund, wie heißt er, Chris Sutton oder so, der hat ja irgendwie so ein, auch von Henley, der hat ja so ein, wie nennt man das, so eine Art Green Balance Sheet entwickelt, ne, so zum Thema Nachhaltigkeit und so. Habt ihr sowas, was Ähnliches? Oder
machen wir praktisch hin, ne? Wir haben uns mal die Freiheit genommen, wir arbeiten ja extrem praktisch, extrem nah, und hier haben wir uns mal wirklich die Freiheit genommen, einen Schritt zurückzusetzen und zu gucken, was sind eigentlich die ganzen Elemente und Dimensionen, die Führung ausmachen, anstatt so eine schnelle Lösung zu finden. Und da sind wir gerade dabei. Das Ziel ist aber zu sagen, wie können wir das eigentlich in ein Assessment umwandeln? Und zu gucken eben, und meiner Meinung nach sind wir da eigentlich immer der Realität hinterher, weil das so funktioniert Führung ohnehin schon. Wir haben noch nicht geschafft, wie wir das mal bewerten und aufmessen können. Und deswegen wollen wir eben da gucken, was sind die unterschiedlichen Aufgaben, wo passiert eigentlich Führung? Ist uns das eigentlich klar? Oben, Mitte, unten, immer mal die, passiert es individuell oder kollektiv? Sind wir eigentlich gut im kollektiven Führen? Sind wir aber auch gut dabei, wieder ins Individuum zu gehen und noch sozusagen voranzugehen. Das Spannende ist eigentlich, dass zwischen diesen unterschiedlichen Fähigkeiten hinterherzugehen, also wie so eine Metafähigkeit. Und da sind wir dabei zu schauen, das Endziel ist eben genau, wie können wir das eigentlich zu einem Framework umbauen und dann zu einem Assessment. Sind wir noch nicht ganz dabei, aber das ist unser Ziel, weil das würde, glaube ich, komplett die Idee verändern über oder zusätzlich zu jährlichen Opinion Surveys und so, die super sind, aber die gucken eben doch immer noch auf den Einzelnen oder auf Durchschnitt und gucken gar nicht auf die tollen Fähigkeiten, die viele Unternehmen haben und deswegen gar nicht genau wissen, dass sie die haben.
Ja, und wahrscheinlich werden da auch einerseits die Rückmeldung der Organisation gebraucht, aber auch innerhalb des Teams, ne, denke ich mal, werden da Analysen gebraucht.
Das ist genau da sind wir schon, da sind natürlich viele, da gibt's viel, was man machen kann und sicherlich sich davon inspirieren lassen kann. Wir wollen noch einen Schritt reingucken, wann brauchen wir eigentlich ein Team? Wann brauchen wir teambasierte Führung? Wann brauchen wir individuelle Führung? Ne? Dass man da mal versteht, statt beide Posaunen ja so vor sich hin und sagen, ne, entweder oder, und ich sage, nee, ist nicht entweder oder, ist die Frage, wann passt eigentlich was? Und da sind wir noch nicht, auch in Geschäftsführung von Unternehmen, genau das Gleiche. Und das ist eine spannende Reise. Ist kompliziert, ne? Das ist einfach kompliziert. Aber wir haben gesagt, wir wollen das angehen, wir lassen uns da nicht abschrecken. Und vielleicht, wir gehen davon aus, dass wir eine Lösung finden, dass man sich zumindest näher rangeht als viele Dinge, die wir jetzt haben.
Was ist denn jetzt im Moment so der in Anführungszeichen Hot Shit beim Thema Leadership? Wo geht die Forschung hin? Wo was, ne, was in generell alles spricht irgendwie über KI oder vor vielen Jahren, was gibt ja immer so Management Fads, ne, wo man ja wo jetzt gerade so die Community hinmarschiert. Was ist so aus deiner Sicht im Moment so richtig heiß?
Ja, also man kann ja nichts machen, ohne nicht über künstliche Intelligenz zu reden. Das ist einfach so. Und ich meine Frage ist da, ob wir schon die richtigen Fragen stellen. Ob wir da eigentlich schon, und das ist sicherlich etwas, was von der Frage, wie das assistiert, einfach tatsächlich, wie wird Führung durch künstliche Intelligenz assistiert, passiert schon. Ne? Ist ja schon, werden schon Aufgaben verteilt, Bewertungen und so weiter. Dahinter steht dann die Verantwortlichkeiten. Ich glaube, das ist das große Fragezeichen einfach. Wer ist verantwortlich? Ja. Das andere ist ein bisschen nicht ganz ernst gemeint, aber ich denke immer, zu den Menschen können wir sagen, geh mal die Extrameile. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir bei der künstlichen Intelligenz auch die Extrameile einfordern können irgendwann. Streck dich nochmal übers Wochenende und so. Wird interessant. Wer weiß es schon so genau. Und ich glaube, dass das Thema an sich, aber dahinter stehend, wie können wir die Führungskräfte darauf vorbereiten, dass die eine eigene Intelligenz haben, damit umzugehen? Mhm. Weil es unglaublich kompliziert ist. Bin überhaupt kein Experte. Und gleichzeitig müssen wir damit umgehen. Und das ist, glaube ich, eine dahinterliegende Herausforderung, die wir sehen. Und kriegen wir es besser hin als mit Öl? Ne? Das ist auch noch so eine Frage. Ne? Mit Öl, da sind wir alle sehr begeistert, aber hat unglaubliche Schäden. Und wir sehen das heute schon mit Daten und künstlicher Intelligenz. Wahnsinnig viel Potenzial. Aber kriegen wir es vielleicht so hin, dass wir nicht in einen Bereich fahren, wo wir total die Kontrolle verlieren. Ne? Und das wissen wir einfach, glaube ich, nicht. Und da muss man querlesen. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, da muss man nicht drüber. Also Business Pressure ist ein ganz langweiliges Thema. Mhm. Wachsen, weniger Ressourcen, hoher Wettbewerb, wie kommen wir da durch? Das ist total öde von außen, aber wenn man eine Tür aufmacht, das ist das, was die kombiniert mit dem Anspruch, gesellschaftlich verantwortlich über meinen Kollegen, im Wettbewerb mit Unternehmen, die das vielleicht nicht so ernst sehen. Also ne, das so ein hartes, traditionelles Thema überschattet oder kombiniert mit welchen Ethos haben wir eigentlich und wollen wir trotzdem wettbewerbsorientiert bleiben? Was ich denke, ist die Zukunft. Und das sind so andere Fragen. Auch da sind wir getrieben von wir wollen einfach compliant sein mit Regulierung oder wollen wir das eigentlich wirklich? Ne, in sozusagen wachsen, aber sinnvoll wachsen, nachhaltig wachsen, ohne alles zu verbrennen. Was war? Das ist so ein zweites Thema.
Ohne dass ein Zerreißer, ne? Als
ohne dass es ein Zerreißt. Also unser Chancellor, der Gründer von Alice Kitchener, sagt immer, Profit is the fuel for purpose and vice versa. Also wie kann man eigentlich der Purpose, sozusagen Profit finanziert auch unseren Unternehmenszweck und unsere Ansprüche und auch andersrum. Und eins geht nicht ohne den anderen, ohne dass wir unsere Gesellschaft zerstören. Das ist ein bisschen hart, aber und da sind einfach permanent Balanceakte, die, und wir sind es nicht gewohnt, solche Balanceakte zu machen. Und wir lieben es geradeaus, klar, keine grauen Töne. Plötzlich ist viel grau und schwierig. Und gleichzeitig sehen wir gute Beispiele, wie das funktioniert. Also, und das ist, gibt mir eigentlich Hoffnung auch dafür, dass wir es packen.
Ja, und gerade das Thema Purpose, ich finde, das ist ja im Moment ein bisschen en vogue oder schon seit ein paar Jahren en vogue hier. Unser Freund Sinek ist ja da schwer am Wirken, ne? Und Unternehmen hatten immer einen Purpose im Menschen, ja. Also im Prinzip bewegen wir uns nur höher auf der Maslow'schen Pyramide. Ja, also früher, also der gute Elijah Goldratt in seinem Superbuch The Goal hat gesagt, the goal of a company is to make money. Ja, und das ist natürlich immer noch der Fall, nur mittlerweile nicht mehr money for money's sake. Ja, weil eben die ganze Gesellschaft und auch die Unternehmen natürlich in dieser Werte und Bedürfnispyramide relativ weit nach oben gerückt sind. Ja, also ich finde es eher so eine Purpose Shift, ja, als ob jetzt auf einmal aus dem Nichts so Purpose gekommen wäre. Wie beurteilst du das?
Also ich gibt da zwei, drei Bewegungen. Eine Sache sehe ich genauso. Man muss immer noch Geld verdienen. Wir verdienen einfach weniger Geld. Weil in diesem Profit sind einfach ein paar Zahlungen, die wir vergessen haben über die letzten 100 Jahre, die wir einfach dann outgesourced haben. Ne? Umweltverschmutzung, Ungleichheit in der Gesellschaft, so ist das. Aber der Profit ist ein bisschen kleiner. Das muss man einfach, das müssen wir dann auch akzeptieren, wenn man in seinem Rentenfonds investiert hat und so. Das sind ja alles Dinge, die miteinander verknüpft sind. Da können wir nicht einfach sagen, es wächst ewig, aber gleichzeitig möchte ich super ethisch sein. Aber wenn dann ich zu meinem Rentenfonds gehe und der persönlich sagt, der ist nicht hoch genug, ja, also das ist das eine. Und Unternehmen haben sich immer gegründet mit einer langfristigen Idee, die meisten. Und das hat sich häufig ein bisschen verschoben oder hat so visionäre Sprints gegeben, ne? Fünf-Jahres-Sprints in dem. Deswegen gibt es ja so faszinierend alte Unternehmen, die eigentlich immer noch in ihrem Kern arbeiten. Und so, was dann hilft, ist, dass wir uns klarer werden, wie es funktioniert. Das sollte aber nicht dahin gehen, dass das Purpose das einzig und alleinige ist, weil man muss auch noch effizient sein, man muss auch noch funktionieren, man muss auch noch arbeiten, man muss auch noch besser sich lernen, man muss gucken, was macht der Wettbewerb, wie bereite ich mich auf Schocks vor und all diese Dinge gehen davon nicht weg, macht ja aber dafür eigentlich langfristig. Das Dritte ist eben, dass viele Mitarbeiter, Führungskräfte da stark drauf auch schauen, ne? Was ist sozusagen der Sinn von so einem Unternehmen, Komma, ist aber auch manchmal ein bisschen so ein Erstweltproblem, weil auch selber, ne, wo eben viele arbeiten auch, haben zwei Jobs einfach, um über die Runde zu kommen. Ne? Darf man sich auch selber in der Konversation, wenn wir mit Kunden und Lernenden sagen, ist ja, das können wir besprechen. Aber manche müssen ihre Familien ernähren. Zu zwei, drei Jobs, die sind jetzt nicht überbegeistert, wenn wir nur über Purpose reden. Und da denke ich, ja, genau. Ist eigentlich wichtig, aber wenn wir uns nicht zu weit entfernen wollen, ja, was wir ja sehen in diesen Gesellschaften, dann müssen wir da auch zuhören. Und sonst treiben wir weiter so eine Spaltung an, wo wir gar nicht begreifen, warum andere motiviert sind.
Ganz genau. Und gerade in diesem Zusammenhang habe ich auch manchmal das Gefühl, dass man auch aufpassen muss. Das hat auch ein bisschen was mit Anspruchshaltung zu tun. Also man geht in ein Unternehmen, wo ist denn hier der Purpose? Wo finde ich denn hier meinen Purpose? Also aus der Erfahrung heraus kann ich vielleicht, bin ich da auch mit zunehmendem Alter, man wird vielleicht auch ein bisschen altmodisch oder irgendwie ist da nicht mehr so ganz auf dem Laufen, aber ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, dann machst du halt mal was, ja, und dann kommt der Purpose, halt eben dazu, ja, und wenn du auch nur mal was zu Ende gemacht hast, ist auch ein Purpose, ja, und ein Wert, ne? Also das sind so Sachen, die mir da durch den Kopf dann auch gehen. Aber vielleicht kleiner Themenshift nochmal oder zurück zum Thema Leadership. Du arbeitest ja mit Konzernen auch, aber sicherlich auch mit Mittelständlern. Wo siehst du denn da Unterschiede, gerade beim Thema Leadership, wie das in Konzernen passiert, so generell, wir können ja natürlich nicht in jedes Detail gehen, aber einfach mal so, dass du uns mal ein bisschen so ein Flavor gibst, was du so in deiner praktischen Arbeit erlebst.
Also Der Vorteil von KMUs, wo immer die auch enden, ne, wissen wir nicht, kleine Unternehmen, ist, dass sie übersichtlicher sind. Das ist einfach so. Ne. Das ist ein Vorteil, ne, gerade für Führung, weil man an der Spitze eines Unternehmens macht man keine direkte Führung mehr, sondern indirekt. Setzt die Kultur, ist praktisch wie so ein, ja, will ja eigentlich langfristig das Unternehmen erfolgreich sehen und arbeitet mit Strategie und Kultur und Qualität und Fähigkeiten. Aber man sieht natürlich viel schneller, dass das durch so ein Unternehmen auch durchgeht, was man macht. Ne? Das ist mit einem 2.500 Unternehmen einfacher als mit einem 60.000 Personen Unternehmen. Insofern ist das immer noch ein Vorteil, den man hat. Viele kleinere Unternehmen sind auch haben den Vorteil, dass sie immer noch enger zusammen sind, um was geht's eigentlich in dem Unternehmen. Es ist einfacher zu vermitteln. Klarheit der Ausrichtung, Klarheit der Strategie, warum sind wir eigentlich da? Die ganzen Themen treffen auch auf Unternehmen zu. Meiner Meinung nach sollten die das genauso können. Die geben einfach nicht genug Geld aus dafür, um das hinzubekommen. Ne? Weil du willst als Großunternehmen willst du skalieren und Skaleneffekte nutzen, vergisst aber, dass von dem Margenvorteil, den du hast, beim Einkauf ein bisschen weggeht, um deine Komplexität zu bearbeiten. Und da geht viel rein. Und das, im Grunde genommen kann man das genauso schaffen, aber das ist immer noch ein Vorteil. Das andere, was man natürlich nicht unterschätzen kann bei kleineren Unternehmen, ist, Und ich war gerade in kleinen Unternehmen. Die haben einfach eine Schwierigkeit, Talent zu halten, weil es flache Hierarchie und dann ist man sehr schnell da angelangt, wo man sich nicht mehr weiterentwickeln kann. Das ist ein echtes Problem. Dass man sagt, wenn wir drei Ebenen haben, vier, und was mache ich dann? Und sehe ich
Ja.
mich dann für 15
Und der
Jahre?
Chef ist 45, ne?
Genau, ne? Das ist schon so, da kann ich mir aber, wir haben eine Studie zur Zukunft von Führung gemacht, da kann ich mir viel stärker vor denken, dass eigentlich unsere Kollegen als Alumni sehen, die kommen und gehen, weißt du, so eine episodische Loyalität. Und warum haben wir eigentlich nicht ein Netzwerk von
Super,
KMUs,
absolut,
ne?
super.
Wo man austauschen kann, Karriereplanung und so weiter. Denn Karriere ist immer noch wichtig, ne? Also es ist einfach so und der damit zu Einfluss und gestalten können und Gestaltungswille auch umsetzen können, das ist sicherlich immer noch ein Problem. Und das Dritte, und da will ich eher drauf schauen, also wir arbeiten mit Eigentümer sozusagen geführten Firmen, die funktionieren hervorragend. Und wir arbeiten mit Eigentümerfirmen, die führen nicht so hervorragend, weil man einfach da tradiert sehr schnell immer noch eine geballte Entscheidungskraft an der Spitze nur sieht. Und das ist sicherlich noch ein Hinderungsgrund. Wie kann man da Übergänge schaffen und eigentlich Führungsqualität und Einbildung über alle Flächen? Für jemanden, der eine Karriere machen möchte, ist natürlich viel interessanter eigentlich, im KMU zu arbeiten, weil man viel näher sieht, was eigentlich der Effekt, den ich habe. Das darf man gar nicht vergessen. Wir wollen alle in den großen Firmen sein. Das ist dann zum Teil auch sehr abstrakt. Was erreiche ich eigentlich? Wie habe ich mich ausprobiert? Wie habe ich gelernt in dieser riesigen Kette? Das kann ich natürlich in einem kleineren Unternehmen viel stärker sehen für mich selber und mich da ausprobieren und mich beweisen und auch Führungsfähigkeit lernen.
Ja, wobei natürlich, wie du eben gesagt hast, ne, man ist schneller am Horizont. Was spannend finde, ist genau die Sache, die du mit der, ja, Art Alumni-Community erwähnt hast. Also eigentlich unabhängig von Unternehmensgrenzen eine Community zu schaffen, auch vielleicht eine gewisse Wertegemeinschaft, die sich wieder gegenseitig unterstützt, sodass man ja so eine Art Organismus dann vor sich hat aus Unternehmen, die gemeinsam dann wieder die Ziele erreichen können, die man hat, in diesem und vielleicht auch, gerade weil die Komplexität ja immer mehr steigt, ein gangbarer und empfehlenswerter Weg, oder?
Auf jeden Fall, ich denke, eine der großen Schwierigkeiten immer noch, wie geht man eigentlich auseinander? Ne? Und vor allem, wie verlässt man eigentlich ein Unternehmen? Ist ja, und wie wird man verlassen in dem Fall? Und diese Schnittstelle eigentlich sehr produktiv zu gestalten, ist eine Schlüsselfrage. Weil dann hat man eine Basis für zukünftige Zusammenarbeit, die mag einen zusammenführen wieder direkt, die mag über Wettbewerb Kunde, ne, in der Supply Chain sagt, ganz unterschiedlich. Und akzeptieren, wenn man ein kleines Unternehmen ist, dass man Leute verliert. Der Trick ist einfach, wenn ich so gut bin, wie so ein Ausbildungsverein, dann bin ich so attraktiv, dass meine Pipeline auch immer voll ist. Ich muss die sowieso weiterentwickeln. Dafür habe ich aber immer Leute, die sich weiterentwickeln wollen. Und überhaupt kein Problem, wenn das Teil meiner Marke ist eigentlich. Dass ich dann Leute finde, die dann eben woanders hingehen, Karriere machen. Das sehen wir ja heute. Ist ja so transparent. Und deswegen verliere ich zwar eine gute Person, finde die aber neu. Und das ist normal in allen Unternehmen. Im Grunde genommen ist das wie so eine Fähigkeit, die man sich aneignen kann.
Ja, und vielleicht auch so ein bisschen vergleichbar. Vergleich hinkt ein wenig, aber bist ja auch Fußball interessiert, so wie ich, ne? Der Begriff Ausbildungsverein fällt ja dann immer so, ne? Dass man sich junge Talente holt und die dann mit einem Riesengewinn weiterverkauft. Hier kann man natürlich keine Berufstätigen weiterverkaufen, aber die Währung hier ist ja Know-how und eventuell Aufträge und so weiter. Und wenn ich, wie du sagst, diese Trennung zum Beispiel, also erstmal das Onboarding natürlich gut hinkriege, die Entwicklung gut hinkriege, aber auch die Trennung gut hinkriege, dann habe ich da sicherlich einen Vorteil. Ich würde mal wagen zu behaupten, dass diese Trennungsgeschichten in der Regel nicht so gut laufen. Also nicht, dass man sich da jetzt immer im Bösen trennt, das glaube ich nicht. Aber es ist in den meisten Fällen, so habe ich es erlebt, und ich kann mir schwerlich vorstellen, bis auf Ausnahmen, also man gibt ja bei Beratern sehr stark diese Alumni-Kultur, klar, das ist aber bei denen traditionell so, aber bei klassischen Unternehmen, das immer noch so ist hier nach dem Motto Water under the Bridge, ne? Also der geht und das war's, ne? mal weniger abrupt, mal mehr abrupt, in den meisten Fällen doch harmonisch irgendwie. Aber das Potenzial, was geht, ist dann auch für immer verloren, anstatt dass man sich darum kümmert, dass es einem erhalten bleibt, wenn auch nur in virtueller Form, was einem aber immer wieder trotzdem immer noch was bringen kann.
Absolut. Ich denke, das ist ein totaler Wertverlust. Also Social Capital, Intelligence,
sehr spannende
Beziehung ist einfach wie so eine Abschreibung, die man da in Kauf nimmt, weil man das ja auch nicht so quantifizieren kann. Aber wenn man da den Regler ein bisschen rumlegen kann und eigentlich langfristig denkt, jeden, den ich einstelle, den möchte ich eigentlich bis 65 begleiten. Ne? Einfach mal einmal neu nachdenken. Das klappt ja nicht immer, aber wie können wir eigentlich ein bisschen den Regler da ändern und unter Erwachsenen eben unser Social Capital da nicht kaputt machen? Und die Wahrheit ist ja auch, es ist ja auch immer von außen besser beim nächsten Angestelltenverhältnis. Und dann guckt man rein, dann ist es vielleicht auch nicht so gut. Ne? Also müssen wir ja auch mal halt realistisch, denn das ist ja auch die Realität. Das Letzte nochmal zu dem Gespräch. Ich glaube, eine Sache, die insgesamt, wo wir auch dran anfangen zu arbeiten, ist die Balance zwischen dem Möglichkeit an Wachstum, den Führungskräfte in sehr gehobenen Positionen haben, und den Ansprüchen, denen sie auseinandergesetzt sind. Jetzt brauchen die kein Mitleid. Da bin ich jetzt nicht der Fan von. Aber ich glaube, wir häufig als Zaungäste realisieren nicht, dass dieses extreme Wachstum natürlich auch ein vernünftiges Gehalt und sich ausprobieren können, auch mit einem unglaublich großen Druck einhergeht. Und zwar große Firmen, aber auch kleine, weil es da sehr ein Kontaktsport wird. Man ist da sehr nah dran. Und ich bin eigentlich froh, dass, das ist eine Balance. Ich bin eigentlich froh, dass wir heute stärker darüber reden können, dass die auch nachhaltig gut arbeiten können, ohne dass ich sage, die müssen jetzt alle permanent in die Hängematte. Also das ist ja schon, ist ja auch ein Job. Aber ich höre immer mehr von den Führungskräften, mit denen ich arbeite, dass sie nicht unzufrieden sind mit ihrem Job, sondern einfach mit den 35.000 Aufgaben, die da drin sind und was unrealistisch ist. Und dann auch nicht mehr das so gut arbeiten können, fühlen können, wie sie sich das vorstellen. Und das ist nicht jammern, weil man faul sein will, sondern jammern, weil man eigentlich nicht seinem eigenen Anspruch mehr gerecht wird. Ich glaube, da ist ein Spannungsfeld, da müssen wir richtig drüber, vielleicht ist künstliche Intelligenz da eine Lösung, da muss man richtig drüber nachdenken, denn das sind gute Leute, die dieses Spannungsfeld versuchen zu navigieren und die wir da aufreiben. Und das ist noch schwierig.
Genau, sehe ich ganz genauso. Und es kommt ja auch hinzu, ich habe jetzt vor ein paar Tagen ein Vorbereitungsgespräch mit einem Menschen geführt, der war früher mal bei mir Werkstudent und ist dann später bei absoluten Household Names CEO gewesen, bei wirklich Marken, die in Deutschland dann auch jeder kennt und so weiter. Der sagte mir, ich kann mich an keinen einzigen Führungsjob erinnern, wo ich irgendwie auch in der kleinsten Form vorbereitet gewesen wäre. Oder wo jemand gesagt hat, pass mal auf, das ist jetzt so und so und so. Ja, du bist jetzt hier da und da und da kommst auf das und das an. Geschweige denn von Begleitung. Ich persönlich habe ja auch eine ganz ansprechende Karriere in Konzernen gemacht, bis zu einem ansprechenden Level auch. Kein einziger Job, Bernd, in den ich sozusagen reingeworfen, das ging immer rein ins kalte Wasser und throw them in at the deep end, you know, und dann muss man selber swim or sink, ja, ich bemühe heute alle klassischen englischen Ausdrücke, die ich habe, aber das ist zu wenig. Und wenn du jetzt sagst, und dadurch kommen dann diese Stresssituationen, ne? Weil du bist in dieser Führungssituation, du willst den Anforderungen ja auch gerecht werden. Du willst zum Beispiel auch deinen Chef nicht enttäuschen. Also in der Regel will man andere Leute auch nicht enttäuschen. Das liegt im Menschen drin. Man hat dieses Verantwortungsbewusstsein, dieses Pflichtgefühl und so weiter. So, merkst aber auf der anderen Seite, das ist irgendwie alles zu viel. Dann kannst du am Ende happy sein, wenn du nicht in diese Burnout-Geschichte reinrutschst. Mir ist es Gott sei Dank nie passiert, obwohl ich nach meinem letzten Management-Job komplett ausgelaugt war. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es dann Leuten geht, die dann wirklich absolut nicht mehr können, die nicht mehr aus dem Bett kommen und so weiter und so weiter. Und das liegt daran, im Zusammenhang auch mit dem, was du vorher gesagt hast, steigen und so weiter, du bist da vollkommen allein. Ne? So, und das, während das früher noch mehr oder weniger so ging, man früher auch eigentlich, glaube ich, anders konditioniert war, ist das heute einfach so nicht mehr aus meiner Sicht. Ja. Da muss was passieren. Und wenn du sagst, Entschuldigung, nur noch den Satz, wenn du sagst, KI, ja, vielleicht KI. Weißt du, sozusagen a virtual friend, you know, my artificial friend hier. Also ich verbringe jetzt beispielsweise schon fast gar keinen Tag mehr ohne KI. Ja, also fragt die KI noch nicht, was ich jetzt zu Abend essen soll. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Und das Wort künstliche Intelligenz ist heutzutage sehr, sehr viel treffender als je zuvor. Weil es nämlich aus der technischen Sicht um sehr, sehr große Schnelligkeit geht, um Kombinatorik, ja, und praktisch über, sagen wir mal, diese Art und Weise werden da pseudo-intelligente Inhalte geboren. Es ist nämlich keine menschliche Intelligenz, das hat man früher versucht nachzubauen, habe da mal geforscht in dem Gebiet zu Anfang meiner Karriere. Das ist aber illusorisch und der heutige Ansatz, der ist sowas von gut und sowas von effektiv und vielleicht ist das ein Ansatz.
Ja, ja, bin da natürlich Beobachter und kenne mich ein bisschen aus und viele arbeiten auch mit da schon unterstützt. Ich denke, es gibt schon auch gute Sachen, die man machen kann. Ich denke, zudem, man ist alleine. Ich nenne das immer, dass es, man ist alleine, aber das ist die eigene Entscheidung. Ich glaube, Führungskräfte, mit denen ich arbeite, sind sehr viele, die ein ganz klares Sounding Board haben. Als nebenher. Und sich die Zeit nehmen, ein Sounding Board zu haben, zu pflegen. Und praktisch ein Trick ist aus der Mühle raus. Ja, man ist ja dann in der Tretmühle und weil man es nicht schafft, dann packt man noch so einen Bohrer ran, damit die Tretmühle schneller ist, nehmen wir raussteigen. Wo ist mein Sounding Board? Klarheit und so weiter. Das kostet Kraft, ist auch nicht unbedingt intuitiv im ersten Schritt. Das ist das Erste, kann ich nur empfehlen. Und das Zweite ist, wie man die Übergänge schafft. Und da haben Unternehmen gar nichts oder sehr, sehr gute Ideen. Weil das andere, was ja so eine Erfahrung ist, die selber auch, wenn ich solche Center leite und viel, meistens weiß man ja nicht, was im nächsten Job wirklich drin ist. Man möchte den ja unbedingt haben. Dann macht man die Tür auf, dann sieht der Job ganz anders aus. Und jetzt versteht man auch, warum man sich vorher immer beschwert hat. Und die Idee, diesen Übergang hinzukriegen, dass viel klarer ist, was passiert da eigentlich? Das heißt, so ein Shadowing einzuführen frühzeitig, ein Mentoring aufzubauen. Was sind die Fähigkeiten? Wir nennen das manchmal schon so denken und agieren wie in der nächsten Rolle, während du noch eigentlich in deiner alten sitzt. Das sind Dinge, die wir in Unternehmen sehen, die funktionieren eben sehr gut. Dann wird das weicher. Es kostet ein bisschen Zeit. Aber die Zeit, die man investiert, holt man eigentlich durch Wertschöpfung raus im Nachhinein. Absolut. Und in diesen Übergangsphasen. Und da gibt es sehr gute Ansätze, eigentlich sowas zu machen. Wie gesagt, die erste Hürde, die man machen, ich arbeite jetzt nicht, weil ich bereite mich vor. Genau, weil es ist wie ein Pitstop, wieder ein kleiner, den ich machen muss, um schneller zu sein, aber nur schneller laufen im Sprint über Marathon. Das wird ja nichts. Insofern gibt es da schon viele Dinge und wir hoffen eben immer, dass wir die Aufmerksamkeit für die Kulturänderung, aber auch eben Instrumente, die es gibt, nutzen, um das zu verbessern.
Genau, sehe ich ganz genau. Und ich habe es auch erlebt in der Praxis. Ihr führt das ja bestimmt dann auch teilweise mit ein. Also so Buddy-Systems, Mentoring-Systems. Und was ich eben erlebt habe, ich sage, naja, okay, jetzt soll der Bernd hier mein Buddy sein. Ich kenne ihn noch kaum. Das Interessante ist, dass der Buddy sich dann in der Regel schon geehrt fühlt oder der Mentor und der enttäuscht mich nicht. Ja, also da sind wir auch wieder bei diesem Thema Politik. Sobald ich sozusagen berufen werde, dein Mentor sein oder umgekehrt, du bist mein Mentor, dann wird ein ganz kleiner Prozentsatz der Menschen, weil die meisten Menschen sind nun mal gut, da glaube ich fest dran, wird das ausnutzen oder dich an die Wand laufen lassen oder so etwas. Niemals im Leben und weiß nicht, inwieweit das heute noch in den großen Unternehmen umgesetzt wird, aber habe ich persönlich als immer sehr effektiv und effizient eingeschätzt, solche Themen.
Absolut. Und sowohl Mentoring als auch Reverse Mentoring und genauso wie du das siehst, ist die Aufgabe dann der Leute, die aufzuwählen. Wenn das nicht funktioniert, ist das einfach Systemversagen. Und normalerweise funktioniert das. Und ich kenne eigentlich niemanden, der sagt, das war eine überflüssige Konversation. Wenn der Kommentar kommt, dann wissen wir schon, wo das tiefer liegende Problem ist. Ja. Und nicht, das liegt ja nicht an der Konstellation. Insofern denke ich, da müssen wir, das ist immer die Frage, wie kann ich dann als Geschäftsführung eigentlich die sozusagen die Kultur, den Willen, das Commitment schaffen, dass wir raustreten aus den Dingen und das anderen ermöglichen. Das ist ja eigentlich die Aufgabe von Geschäftsführung, weil wenn ich drin bin, renne ich. Aber da muss mir jemand helfen, rauszugehen, und dann können wir solche Schwierigkeiten, die sich ein bisschen stärken, die immer gab, aber heute sind die präsenter, können wir die besser lösen und dadurch letztendlich die Führungsqualität steigern. Und die Nächsten lernen das dann ja auch. Das ist ja das Nächste. Wir gucken ja permanent von anderen, wie absorbieren das denn. Das ist eine tolle Chance, das eben weiterzumachen und dann weiterzugeben. Und dann gibt es da praktisch so Ansteckungseffekte auch. Und da kann man das eigentlich, ist nicht einfach, aber solche Sachen auch wieder einfangen.
Genau. Und ich denke, ich persönlich bin der Meinung, du musst das auch institutionalisieren. Das muss einfach explizit da sein, gefördert und eingeführt werden. Bei mir war das beispielsweise so, Bernd, ich hatte dann immer so den einen oder anderen fatherly friend, habe ich immer gesagt. Ne? Das war aber mehr Zufall. Weißt du, da wusste ich, Mensch, der Typ, der hat schon ein paar Narben auf dem Rücken, oder die Frau auch schon mal, die steht hinter mir. Ne? Aber alles, sag ich mal, eher opportunistisch, zufällig, habe ich mir so, ne? Ich hatte auch schlechte dabei, die haben mir Ratschläge gegeben, da habe ich mir selber ins Knie geschossen, wenn ich die befolgt habe. Ist auch passiert. Sollte auch nicht passieren, wenn es institutionalisiert ist und eine gewisse Quality Assurance dahinter ist. Ne? Also das sehe ich als sehr, 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 sehr wichtig auch nochmal an.
Das geht eigentlich für alle Themenführung. Werden wir immer so, wenn häufig man auf die einzelne Person guckt, bin ich absoluter Fan von institutionalisieren, systematisieren, Review, ne? Macht das eigentlich Wertschöpfung? Wir führen so viele Dinge ein, gucken wir eigentlich, ob das eine Wertschöpfung hat, wofür, bei wem. Und da bin ich eher so hartes Management auf der Führungsseite, ne? Also für Überführungsmaßnahmen und Ideen, damit wir, weil das ist ja auch unsere Verantwortung, dass wir nicht da Sachen reinrollen und rausschieben und das ist alles so Halbseiten und nicht richtig, dann haben wir auch viel zu viele Ausreden, sondern systematisch eingebettet in alle möglichen Prozesse. Und dann funktioniert, da können wir auch gucken, ob es einen Beitrag leistet. Ne? Und wenn es keinen Beitrag leistet, müssen wir halt sagen, das funktioniert so nicht.
Ja, genau. Ich kann dich ja nicht rauslassen aus dem Gespräch, Bernd, ohne nochmal mein Lieblingsthema in deinem Forschungsgebiet, Organizational Energy, anzusprechen. Ne? Du weißt ja, da bin ich ein Fan davon, seitdem ich bei dir, was mal bei uns, bei den Alumni, hast du dazu mal vorgetragen. Ich finde das so faszinierend. Kannst du da vielleicht nochmal ein, zwei Sätze dazu spendieren? Vielleicht auch einfach mal aufhängen. Woran spüre ich, dass eine Energy vielleicht toxisch ist eher, und wo kann ich es festmachen, dass ja, boah, hier bin ich in einem uplifting environment, hier brennt die Erde sozusagen im positiven Sinne, hier geht's nach vorne. Gibt's da so ein paar, weißt du, auch, oder vielleicht auch als Geschäftsführer, ne, meiner Firma, wo erkenne ich, boah, hier ist ein Brandherd, da ist die Energy nicht so, wie ich sie haben möchte. Kannst du da vielleicht noch so die ein oder anderen Gedanken mit unseren Zuhörern und Zuschauern teilen?
Sehr, sehr gerne. Das ist ja Arbeit, die, Gott, das zeigt ja auch mal schon das Alter, dass ich jetzt schon über 20 Jahre mache. Hatte ich das Glück, eben in St. Gallen meiner damaligen Kollegin Heike Bruch dazuzukommen, und seitdem arbeiten wir dazu. Und das ist einfach faszinierend. Super, ja. Und ist auch immer noch ein frisches Thema. Es ist ja auch, manchmal denkt man auch, Mensch, das hast du jetzt aber auch schon dreimal erzählt. Geht nicht. Aber ich habe auch gelernt, jeder, der neu in eine Rolle wächst, muss ja auch wieder lernen. Ne? Ja. Das sehr gerne. Also für uns ist eben diese Frage Energie, da gucken wir auf die, einmal kurz, gemeinsame Emotionen, was für Emotionen fliegen eigentlich rum in so einem Unternehmen oder im Führungsteam. Wie sind wir eigentlich, wie denken wir eigentlich? Sind wir der nach vorne denkend, in Gelegenheiten oder sehr eng? Und machen wir was? Bin auch Fan von machen. Ne? Energie bedeutet auch was tun. Ja. Und dann ist die Frage, ob sich das auf die gemeinsamen Ziele, ne, ausrichtet, oder ob wir mit meiner Abteilung, marschiere hier lang und du gehst in die andere Richtung. Wir sind da wahnsinnig gut selber in unseren Teams ausgerichtet, aber wenn wir zusammen gucken, arbeiten wir eigentlich gegeneinander. Ne? Deswegen ist so die Frage, nicht nur Energie ist super, sondern worauf richtet sich das eigentlich? Worauf richtet sich das Engagement, was wir gemeinsam darstellen? Und wenn du jetzt eine Geschäftsführerin, KMU, wenn du siehst, die Leute sind begeistert, denken nach vorne, das ist nicht, wiederum auch nicht permanent, alle haben sich lieb, sondern richtig robuste Konversation, ne? Da ist auch
Konflikt. Reibung, ne?
Weil sonst kommen wir ja nicht an, ne? Aber was es nicht ist, wo man dann nervös wird, wenn es persönlicher Konflikt ist, wenn man so merkt, da haben alle eine Agenda, da hat gar nichts mit dem Unternehmen zu tun, sondern die nutzen alle ihre Teams und Abteilungen, um sich selber nur nach vorne zu bringen. insgesamt das Unternehmen irrelevant, permanent irgendwelche Hinterrücks, die Leute beschädigt werden, so, dann sind wir so in diesem toxischen Bereich eigentlich. Und da muss man unglaublich schnell reingehen. Und das andere, wo wir alle noch lernen, ist, was wir so komfortable Energie nennen. Weil das einerseits ist so dass die Gefahr von Complacency, also dass man Sachen macht, aber man denkt, man ist super und erfindet sich nicht neu. Das funktioniert aber nicht. Gleichzeitig müssen wir aber ab und zu einfach mal zufrieden sein, runterschalten, so wie so ein Pitstop. Und da einfach das zu erlauben, auch als Geschäftsführung zu sagen, wir können nicht, unser Geschäft ist zyklisch und wenn wir behaupten, das geht immer nur nach oben und wir erlauben keine Atempausen, dann können wir nicht die nächste Spitze erklimmen. Und das sind Themen, wo eben dieses Energiekonzept, ich habe vorhin gesagt, wo einfach auch, du bist ja interessiert an Wachstum. So. Das ist eine super Sache. Aber wir müssen auch gucken, dass wir nicht unsere Mitarbeiter und Führungskräfte verbrennen auf dem Pfad, weil sonst haben wir so eine Spitze erreicht, aber dahinter fahren wir wieder runter. Ne?
Musst du mitnehmen. Ich habe das auch gesehen bei Führungskräften, die hatten dann hehre Ideen. Das wurde dann einfach gemacht. Die Führungskräfte selber waren auch extremst, aber wirklich extremst belastbar, mit einer Resilienz ausgestattet, die wirklich bewundernswert ist. Nur die Leichen am Wegesrand, die ich dadurch, also in Anführungszeichen, die ich dadurch produziere, dass ich einen Haufen ausgelaugter Leute habe, ja, das wurde dann ignoriert und das ist ja hoch, hoch gefährlich für die ganze Organisation und so können Organisationen, insbesondere im mittelständischen Bereich, an den Rand des Ruins getrieben werden auch.
Ja, Bitte? Also jetzt wieder das ist ein klassisches Spiraleneffekt. Wenn ich das richtig gut hinkriege, weil es gibt ganz viele, die machen das toll, da wollen die Leute dabei sein. Und es gibt dann da wird man ausgebremst und dann bin ich vielleicht ein KMU, vielleicht in einem regionalen Bereich. Ja, da weiß ich doch genau, was passiert. Und kriege ich dann noch das Talent? Also wir sehen beide Dynamiken. Also deswegen, du hast ja gefragt, was unsere Forschung eigentlich, wo wir hingehen. Wir gucken jetzt eben, wie kann man eigentlich so dieses gemeinsame Engagement oder nennen wir es Energie, eigentlich, was sind die Muster über die Zeit? Gibt es also typische Muster, mit denen wir Unternehmen helfen können? Wo seiten die? Wir haben so 5 Kurven entwickelt über Forschung, aber auch unsere Arbeit mit der Praxis. Und wo seid ihr da eigentlich? Seid ihr kurz vor der Spitze oder schafft ihr das eigentlich immer, da in so kleinen, kurzen Sprints und Zyklen zu bleiben? Habt ihr so riesige Wellenbewegungen, wo das ganze Unternehmen so durchwalkt und wundert aber euch, dass er das gar nicht mehr mobilisiert bekommt? Ja, weil die wissen ja schon, die nächste Welle kommt. Und sozusagen dahin zu gucken, nicht heute, was haben wir am Ende Januar, sondern zu gucken, wie sieht denn mein Jahr aus? Dann kann ich das eigentlich über und von der Kurzfristigkeit weggehen, auch beim Menschen zu einer Mittelfristigkeit zu gehen und nicht, dass es nicht, mal ganz vorsichtig, dass es nicht gegen ambitioniert sein, richtig arbeiten, sondern wie kriegen wir einen Rhythmus da rein, dass der Kunde zufrieden ist, unsere Anspruchsgruppen zufrieden sind und Mitarbeiter. Und da sehe ich sehr viel Appetit, das auch hineinzugehen, weil intuitiv verstehen die das ja. Das ist ja gar kein, ist ja intuitiver Zugang. Und da sind wir sehr viel dabei, machen wir Workshops dazu. Wie können wir eigentlich euren Rhythmus feststellen? Wie könnt ihr da euren Rhythmus überwinden und anderen? Ihr seid auf dem Downward-Pfad hier und solche Dinge. Da geht die Reise eigentlich dahin und da sind Unternehmen sehr offen, weil sie das sehen. Da kann ich eben richtig auch Wertschöpfung erzeugen in so einem nicht so intuitiven Sinne.
Ja, und das erinnert mich auch so ein bisschen an mein, ich habe ja dieses Growth Framework entwickelt für meine Projekte mit 6 Phasen und du brauchst sicherlich auch in jeder Phase, in der du gerade bist, in deinem Wachstumspfad, brauchst du auch andere Art von Energie. Weil wenn du beispielsweise mal in der Konsolidierungsphase eine Wachstumsenergie entwickelst, dann kann das nur nach hinten losgehen. Es gibt nichts Schlimmeres, als so eine Art Catch-up-Spiel da zu betreiben und sagen, so, jetzt muss ich aber noch schnell noch das und das und das machen, damit mir die ganze Sache nicht auf die Seite kippt. Ne?
Ja, genau, also da sind das ist bei mir eigentlich Standard in jedem, wenn ich mit, ob es mit einer Firma ist oder auch in unserem Programm. Und die gucken drauf, die Leute gucken aber drauf, ja, genau. Also, ne, ist ja jetzt, das ist zwar geforscht und so, aber es ist auch intuitiv und aber bedeutet eben häufig auch Kulturwandel, weil darf es sichtbar sein, dass ich mir tatsächlich von 130 auf 110% gehe mit meinem Team. Und das dürfen wir in vielen Unternehmen nicht. Und die Cleveren, die dürfen das. Und da gibt es unendliche Beispiele, die sagen, Kinder, wir wollen das. Ihr müsst runtergehen auf 110%, weil wir brauchen ja eure 130% wieder. Ja. Und da geht eigentlich die Reise hin. Da bin ich sehr positiv, dass da gibt's immer, das nicht funktioniert, aber die Offenheit, diese Arbeit zu leisten, das ist harte Arbeit. Das ist ja, da ist ja Führungskraft wieder richtig Kontaktsport. Das ist richtig harte Arbeit, aber bin ich sehr froh, dass viele Unternehmen da hingehen, ob größere oder kleinere, und das verstehen. Und dadurch kann man eben dann langfristiges Wachstum, gesundes Wachstum erzeugen, statt so Blips, die dann so implodieren, und das hilft ja keinem.
Genau. Wir kommen hier vom Hölzchen auf Stöckchen, Bernd. Das ist absolut für mich zumindest super, super inspirierend, mit dir zu sprechen. Und jetzt habe ich schon wieder direkt an Reinhard Springer gedacht, der hat den Personalberater aus Deutschland, der mal gesagt hat, mehr als 100% gibt's nicht und trotzdem incentivieren wir das, ja, dass man mehr als 100% gibt und so weiter und so weiter. Aber so langsam kommen wir zum Ende. Deswegen hätte ich noch eine Frage an dich, Bernd, beziehungsweise auch noch, also sagen wir eher die vorletzte. Drei Tipps für Geschäftsführer von KMUs, wenn sie ihr Unternehmen jetzt auf die nächste Ebene hieven wollen, entweder im Bereich Umsatz oder Organisation oder Kultur. Was würdest du sagen? Die Top 3.
Also, erste, muss ich ja sagen, erste, habe ich das richtige Führungsteam zusammen.
Okay.
Ganz ehrlich, und bin ich auch Teil des Führungsteams als Inhaber. Ne? Also das sozusagen, was bringe ich rein, was bringe ich? Das ist die erste Frage.
Ja.
Die zweite Frage, die sich stellt, gehen wir nachhaltig, haben wir eben besprochen, mit unseren Menschenressourcen um. Wirklich, dass wir ehrlich sind ehrlich und nicht verbrennen. Und das dritte ist ambitioniert sein und bleiben. Also das ist schließt sich für mich überhaupt nicht aus. Und in dieser Ambition aber ganz viele, das ist ja der Vorteil von KMUs, einbinden. Ne? Das bewusst der gemeinsame Hunger. Und da bewegt sich wahnsinnig viel. Und dann hat man schon 30. Und dann gibt es die ganzen technischen Sachen. Da bist du der absolute Experte. Aber das sind für mich drei Sachen, die ich an. Und dahinter eine Ehrlichkeit. Weil die anderen wissen es schon alle. Die anderen haben schon alle die Antworten auf die Fragen, die wir noch gerade beantworten wollen. Ehrlichkeit, und dann funktioniert das sehr gut. Dann schiebt man sich wieder auf eine gute Phase.
Also in a nutshell, richtiges schauen, dass man das richtige Führungsteam hat, auch klar analysieren, vielleicht auch harte Entscheidungen treffen, wenn es vonnöten ist, auch selber sicherstellen, dass man als Geschäftsführer, Geschäftsführerin Teil des Teams ist, was nicht bedeutet, dass man nicht das letzte Wort hat. Das ist mir für mich sehr, sehr wichtig. Also Demokratie halte ich auch immer für relativ kontraproduktiv in diesen Kontexten. Aber partizipativ bedeutet ja nicht gleichzeitig, dass ich selber nichts mehr entscheide. Zweitens, nicht verheizen. Die Leute nicht verheizen, bin ich auch komplett bei dir. Und das dritte war immer die Ambition, immer hungrig bleiben, weil sich das an und für sich gegenseitig nicht widerspricht, wenn ich das richtige Maß finde. Ne?
Absolut. Und ich denke zu dem, man kann auch andere Leute entscheiden lassen. Die Verantwortung hat man sowieso.
So ist es. So ist es.
Ne? Und viele entscheiden ja die ganze Zeit. Das ist ja das Faszinierende bei Firmen. Man denkt immer, man entscheidet alles, aber man entscheidet ja nicht mehr viel. Man entscheidet nur die großen Dinge. Und man entscheidet immer das, wo sich die anderen sich nicht einigen können.
Genau.
Und daher muss man da gucken, und ich glaube, viele verstehen das auch. Und manchmal gucken die Leute auch zu dir für Entscheidungen, und dann muss die Geschäftsführerin, der Geschäftsführer das auch entscheiden, weil die wollen das auch. Also da gibt's, und weggehen von diesen einfachen Fragen, ja, das sind so die Dinge.
Wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal sage ich, ich hatte als Softwareentwickler mehr Freiheit als Vorstand. Ja, also je höher du in diesen Bereichen kommst, die Stakeholder-Konstellationen werden immer komplexer, und da stellt sich am Ende wirklich die Frage, was entscheide ich denn hier überhaupt noch? Ja, bin ich nicht eher eine Flipperkugel, die zwischen Bumpers hin und her geschoben wird oder ejected wird, ne, und dann irgendwann unten ins Loch fällt? Aber das ist ein bisschen ein düsteres Bild. Wir haben ja mit einem positiven Bild geendet, mit dem Team, mit der positiven Führung und der Ambition. Zu allerletzt, Bernd, wenn man jetzt mit dir mal sprechen will und sich von dir inspirieren lassen will oder vielleicht auch in Henley mal was besuchen will und das Thema Leadership für sich selber auch nochmal neu entdecken oder weiterentwickeln will, wie erreicht man denn dich bzw. die Schule am besten?
Die am besten erreicht man uns über unsere Website, über E-Mail oder im LinkedIn. Das ist eigentlich das Einfachste, weil das ist jedem zugänglich, einfach drauf zu gehen.
Henley.com.
Henleyac.uk, da findet man unser Leadership Center hier in Europa, aber dann auch eben in unserer Arbeit in Südafrika, Afrika, wo ich viel international arbeite, und das gleichzeitig direkter Zugang immer über LinkedIn oder eben über meine E-Mail-Adresse bernd.vogel@henleyac.uk und einfach nicht zögern.
Super. Ja, LinkedIn sehe ich ja auch immer. Ich bin ja selber auf LinkedIn relativ präsent. Insbesondere Afrika ist sehr präsent. Unser Afrika-Dependance ist sehr präsent auf LinkedIn, was mir immer sehr, sehr freut. Unsere Rankings werden immer sehr stolz verkündet. Die werden ja auch immer besser, was auch super ist, finde ich, für unser Renommee. Das war der Werbeblock für alle da draußen, die vielleicht nochmal mit dem Gedanken spielen, eine Management-Ausbildung zu machen. Ich darf mich bei dir ganz herzlich bedanken, Bernd. Das war für mich eine fantastische Stunde. Ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Absolut super. Und immer wieder eine Freude, von dir sowohl fachlich wie auch persönlich profitieren zu dürfen. Also vielen herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne. War mir auch eine große Freude, echtes Privileg, auch die Zeit sich zu nehmen. Diese Dinge nicht so einseitig zu betrachten. Hat mich wahnsinnig gefreut, die Einladung, und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen beitragen, zu deiner Hörerschaft ein bisschen mitzuhelfen, assistieren, und dann auf bald.
Tschüss.